Jetzt aber möchte ich erstmal beginnen mit Professor Roberto Colter. Er ist seit über 5 Jahrzehnten ein einflussreicher Mikrobiologe. Seit der Gründung seines Labors vor über 30 Jahren an der Harvard Medical School, also der medizinischen Fakultät an der Harvard University in Boston, hat er wichtige Beiträge in den verschiedensten Bereichen der Mikrobiologie geleistet. Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, in seiner Forschung geht es darum, genetisch zu untersuchen, was passiert, wenn Mikroorganismen miteinander in Kontakt kommen. Also zu welcher Art von Interaktion es dann kommt, wie Bakterien, Kulturen miteinander kommunizieren und auch die biochemischen Aspekte von bakteriellen Biofilmen, wir kommen zu diesen ganzen Fremdwörtern nachher noch, werden in seinem Labor untersucht. Nur so viel sei jetzt schon mal verraten, es geht bei ihm, wie bei uns Menschen, auch sehr, sehr viel um das Thema Anpassung. Welcome again. Wie kam es dazu, dass Sie sich mit Mikroorganismen beschäftigen, dass Sie da eingestiegen sind in dieses Thema so tief? Which is your motivation for researching on microorganisms? Was it by chance, like my life? Or was it the ever-growing pleasure to look at things from the micro perspective?
So the best way to answer that question is to take a historical perspective from my own career. You know, I started some 40 years ago quite fascinated by the concept of how does life beget life? You know, at the level of an organism, how does an organism become two? And 40 years ago, the key model in which to study these processes were bacteria, mm-hmm. microbes. And so they were. I entered it completely from the perspective of how does a living entity make two of itself? And it was extremely exciting, but slowly, with the passage of time and as the field evolved, it became clear that what was really amazing about microbes was not just that they were good model systems, but that they really, in many ways, defined the fate of our planet.
Roberto erzählte gerade, dass seine Geschichte quasi vor 40 Jahren startete, wo er sich das erste Mal mit Mikroben auseinandergesetzt hat. Und er war einfach fasziniert von der Idee, wie aus Leben Leben wird. Und seiner Meinung nach liegt eben der Schlüssel in der Beantwortung der Frage darin, Mikroorganismen zu beobachten. Wie wird also aus 1, 2? Weil das sieht man eben ganz schön auf zellulärer Ebene, wie aus einer Zelle dann 2 werden. Und im Laufe der Zeit hat sich dann noch herausgestellt, dass es tatsächlich sehr gute Modelle sind, um diese Fortpflanzung von Leben zu beobachten. Dass einfach und diese Mikroorganismen oder diese Zellen, dass auch das Geschick unserer Welt definieren.
Es ist ja eine riesige Inversion, mit der wir das da zu tun haben. Und vor allen Dingen Mikroorganismen sind ja überall. Sie sind in der Luft, sie sind in der Erde, sie sind im Wasser, sie sind vergesellschaftet mit Pflanzen oder mit Organismen wie den Menschen, also in meiner Darmflora zum Beispiel. Und nicht nur das, von der Zellmenge her, also wenn man nur mal von der Zellmenge ausgeht, sind es 10-mal mehr Zellen, als wir selbst in unserem Körper haben. Also das heißt, wenn man das mal nur auf die Zellen reduziert, sind wir eigentlich nur zu 10% Mensch. If I imagine that microorganisms exist everywhere and outnumber us by far, and if you take a look at the number of cells, there are 10 times more bacterial cells than human cells in our body. That means, in principle, we are just the 10% expressed in cells human. For me, this makes me a bit scared. Could you help me?
Actually you should be thankful that that is the case. But you know what is fascinating about all of us who are larger organisms is that our entire evolutionary history has been carried out in a sea of microbes, where not just the humans are outnumbered, every big organism in this planet is outnumbered by many, many, many times by the microbes mm-hmm. who are here. But the reality is we've always been in contact through our entire natural history, not only this lifetime, but our entire history as we have evolved. So it shouldn't fear you. In fact, they have been quite important in your both your evolution, and they are quite important today in your maintenance of health.
Also es ist absolut kein Grund, besorgt zu sein, dass wir von so einer großen Zahl quasi Mikroorganismen umzingelt sind. Wir sollten stattdessen dankbar sein, weil unsere ganze Evolution in einer Umgebung von Mikroorganismen stattfindet. Also wir sind ständig in Kontakt mit Mikroorganismen, und das ist auch wichtig, damit der Organismus gesund bleibt.
Jetzt will ich aber dann doch ein paar Fakten. So, what are the functions of the microorganisms? Was sind die Funktionen der Mikroorganismen denn genau?
Okay, exactly. So I'll tell you, it's almost everything that you can imagine of the major elemental fluctuations in our planet. They have something to do at the level of the biosphere with microbes. So take a deep breath, all of you. So what you took in, first of all, is oxygen. Oxygen is quite important for us to breathe and gain some energy. But the vast majority of oxygen on the planet, surprisingly, comes from microbial origin. Mm-hmm. So it is the microbial photosynthetic, aside from the trees as well, that are generating much of the oxygen. But that is true for other things. The CO2 that is cycling through the atmosphere and back into the earth, also microbes are doing a lot of that cycling. So they really are doing remarkable, globally important processes.
So the benefits are they are helping us in our life, in our everyday life.
They are certainly helping us in terms of, now if you want to get very, very practical in terms of the last 100 years of medicine or so, we've been so aided by the products that microbes make, and some of my colleagues will comment on that later on, but at the level of therapeutics, how many of these are microbial products? The vast majority of them. So they really influence our life in every single way. Even though we cannot see them, they really are at the foundation of our life.
Ja, also Roberto hat gerade erzählt, dass im Prinzip alles, woran man so denkt, auch in irgendeiner Weise von Mikroorganismen beeinflusst wird. Also schon allein, wenn man mal tief einatmet, man atmet den Sauerstoff ein und die Quelle oder die Hauptquelle von Sauerstoff sind Mikroorganismen, die diesen Sauerstoff produzieren, eben über die Photosynthese. Dann ja sämtliche Stoffflüsse, die stattfinden, wie zum Beispiel die CO2-Aufnahme, ja, und die Umwandlung zu O2 wird durch Mikroorganismen vollbracht. Und dann geht das Ganze noch viel weiter, auch in Bereiche, wo man gar nicht dran denkt. Also wenn es zum Beispiel neue Wirkstoffe, neue Medizin wird in Mikroorganismen gesucht, weil Mikroorganismen auch Produzenten von super interessanten Stoffen für die Medizin sind. Also man ist sich manchmal gar nicht bewusst, wo überall Einflüsse sind, aber sie sind überall.
Sie waren unter den Ersten, die genetisch die sogenannte bakterielle Mangelphysiologie untersucht haben. Also auf Deutsch die Überlebensstrategien, die die Bakterien stoffwechseltechnisch gesehen entwickeln, wenn sie jetzt von einzelnen Nährstoffen zu wenig erhalten. Und dabei verwenden sie ein Modell, in dem sich bakterielle Kulturen in der sogenannten, jetzt kommt's, stationären Phase befinden. You have been among the first to develop genetic approaches to investigate bacterial starvation physiology, and you pioneered the stationary phase cultures as model systems in experimental evolution.
Let me just...
So first the term, what is a stationary phase?
So when we think of microbes, think of them as being ready to eat the food that's made available to them. So when they eat the food, they grow. We call that the growth phase. But when they find themselves without much food, which is most of the time, by the way, that we call stationary phase. It just means they're no longer growing. They're stationary. But what we discovered...
So they are immobile. Die sind nicht mehr bewegen.
They may be being swayed in water, but they are not growing. They're not making more of themselves. They're sustaining life, but they're not making more numbers. That's what's meaning by a stationary phase. But the important thing is, relating to what you just said...
Ja, also es geht erst nur um den Begriff der stationären Phase, weil das ist das Modell, mit dem Roberto auch arbeitet. Wenn sich eine Bakterienkultur in der stationären Phase befindet, heißt es, dass sie gerade nicht alle Nährstoffe, die es braucht, zur Verfügung hat. Das heißt, es geht hier in dieser Phase nur noch darum, das Leben aufrechtzuerhalten, aber nicht mehr sich zu reproduzieren. Also man sieht am Anfang, wenn genügend Nährstoffe verfügbar sind, dass eine Bakterienkultur ganz rapide wächst und ja, in der stationären Phase pendelt sie sich quasi auf einer Ebene ein und erhält nur noch die Population, die da ist. So, ja.
Und diese Phase, von der wir jetzt reden, ist das die Phase, wo der Überlebenskampf beginnt?
Well, not, at that point, the important thing to note is that the vast majority of the population is not growing. And these are huge numbers of cells that are sitting out there not able to, and that's probably how they are most of the time. Now, the reason that we get so excited about this is that evolution as a process has been thought to be very slow, something that takes a long time, because in our case, species like ours evolve rather slowly, because we divide, as it were, or multiply, reproduce slowly. But these microbes, when they are not growing, what's amazing about it is that there may be variants that are fitter in those conditions to grow. And when they grow fast. The consequence of this fast growth in the presence of many who are not growing is remarkably rapid evolutionary rates. So this is really key in the microbial world. This is how they can adapt so well in this planet. And this has quite important implications to our understanding of them, but also in our own managing of them in terms of diseases caused by microbes and how we treat them with antibiotics, that evolution can happen remarkably fast, because as you're keeping them stationary as a consequence of a therapeutic, those that can grow, grow immediately. So in a matter of hours, you can get evolution, complete takeovers of population. That's very exciting.
Das Merkenswerte von diesen Bakterienkulturen ist, dass sie meistens eben nicht wachsen. Und in dieser Phase lässt sich sehr schön Evolution beobachten. Eigentlich ist Evolution ein langsamer Prozess. Also gerade bei uns Menschen oder bei höheren Organismen, weil auch die Fortpflanzungsrate unglaublich lang ist. Aber ein Bakterium, das teilt sich innerhalb weniger Stunden und aus einem sind dann schon zwei. Und das ist... Ja, dieses schnelle Wachstum ist im Prinzip auch Schlüssel für die Anpassung und gibt uns wiederum Verständnis von Krankheiten. Denn indem wir Bakterien in dieser stationären Phase halten, werden quasi nur die selektioniert, die unter diesen Bedingungen, also wir geben zum Beispiel ein Antibiotikum und dadurch haben wir halt nur eine bestimmte Population ausgewählt, die unter den Bedingungen noch wachsen kann. Und der Rest ist schon mal eliminiert. Und hier können wir halt sehr schön die Evolution beobachten, wie diese Anpassung geschieht und daraufhin eben dann auch Therapien entwickeln.
Okay. Und wie kann ich mir jetzt das Modell vorstellen, das Sie da entwickelt haben? Wie ist der Versuchsaufbau? How does your model system work?
Oh, it's extremely simple. We culture this bacteria until they have run out of the food they have, and then we discover that there are some that evolve because they're variants that have the ability to eat foods that the other ones could not exploit. So it's as simple as that. It's just okay. It's adapting to a new environment and exploiting it.
Ja, genau so wie eben auch erklärt, funktioniert eben das Modell, mit dem er in seinem Labor arbeitet. Das heißt, er stellt einfach bestimmte Bedingungen her, also zum Beispiel Mangelbedingungen, und kann dadurch eben genau die Bakterien selektionieren, die unter diesen Bedingungen wachsen können, und kann dann auch genau diese Population untersuchen. Und das gibt uns viele Aufschlüsse darüber, wie Bakterien funktionieren.
Kommen wir mal zu dem nächsten, was ich in der Anmoderation schon hatte. Da ist dieser Begriff der Biofilme aufgetaucht. Also die Struktur und die Gruppendynamik von Biofilmen zu bestimmen, ist also ein anderer großer Teil innerhalb der Forschung seines Labors, also zumindest seit Mitte der 90er Jahre. Klären wir einfach mal, was ein Biofilm ist. Determining the structure and the group dynamics of biofilms is an important part of your lab research since the mid-90s. What is a biofilm?
A biofilm is a term that we use to describe any population of bacteria that are somehow associated to a surface and are kept in place there by a matrix. So it's a very broad definition. And it turns out, in nature, most of the time, most of the populations are in that state. Yet it was a state that was not studied very much until some 20 years ago.
Also unter einem Biofilm versteht man ganz einfach, eine Assoziierung von Zellen an einer bestimmten Oberfläche oder in einer Matrix. Das ist also einfach eine größere Fläche, ein größerer Haufen von Zellen zusammen mit organischem Material, die man in jedem beliebigen Lebensraum auch finden kann.
Okay, und warum ist das jetzt für Ihre Forschung so wichtig? Why is the biofilm and the mechanisms of its formation and the processes that run in it so important for your research?
It's key to understand that once you have bacteria in a particular place, for one, A lot of the issues that we study in terms of communication between microbes, which was the theme of the conference, that will be happening in these cells that are fixed in space. They can then respond to these signals that are being sent back and forth. And these may be the same type of cells or very different type of cells. Importantly, since this is what things are happening in nature, when you look at the roots of a plant, for example, it's a biofilm of microbes that is growing on the root that is helping the plant grow. And so understanding that might, in fact, help us think better about plant growth and plant diseases and how to prevent them, etc. In addition, in the clinical setting, as we are developing better and better techniques to keep people alive through invasive procedures, we bring in surfaces that the body has not been dealing with before, and these surfaces are great for the making of biofilms, and that's why we need to understand them.
Ja, also so ein bakterieller Biofilm ist auch wieder ein Schlüssel für die Forschung. Denn wenn man die Bakterien mal an einem Ort hat, dann passiert da auch Kommunikation zwischen den Zellen, ja, zwischen Zellen gleicher Art und auch zwischen Zellen verschiedener Art. Und das ist ja in vieler Hinsicht wichtig. Zum Beispiel Pflanzen können über diese Biofilme, können sie besser Nährstoffe aufnehmen oder eben auch Krankheiten verursachen. Und wenn wir mehr Verständnis darüber haben, über die Kommunikation innerhalb dieses Biofilms, verstehen wir natürlich auch, wie wir diese Krankheiten dann verhindern können oder behandeln können.
Und unter anderem wird bei Ihnen ja auch geforscht, wie man Biofilme deaktivieren kann. Among other things, you are researching on how to disable a biofilm. What is that helpful for? Wozu macht man das denn jetzt
well,
genau?
Well, not all biofilms are useful. So you can imagine in some settings, like in the clinical setting, you would not want to have a biofilm either associated with an indwelling device or a prosthesis. So ways in which one can manage these through compounds or other strategies are very important for the maintenance of health.
Wie man so einen Biofilm deaktivieren kann, ja, das ist ganz nutzvoll in klinischer Hinsicht, denn da hat man teilweise auch die Bildung von Biofilm, gerade auf ja, medizinischen Geräten oder auf ja, Prothesen oder wie auch immer, man in dem Körper einführt, und wenn sich da ein Biofilm bildet, das will man natürlich nicht haben. Deswegen müssen wir auch wissen, wie wir den da wieder wegkriegen.
Sie arbeiten ja schon sehr viele Jahre und haben deswegen wahrscheinlich auch sehr genau verfolgt, wie die Technologien sich verändert haben, wie die Fortschritte gemacht haben. Konnten Sie von dieser Entwicklung profitieren? So was the technical progress of the recent years beneficial for your research?
Absolutely. So microbiology underwent a huge transformation the last 20 years. The study of microbes has been remarkably revolutionized for a number of reasons. One, we now recognize the diversity out there, and that's all been done through the application of new techniques. More importantly, as we analyze microbes today, it's imperative that the people that are doing so come trained in fields like bioinformatics, as was told from the introduction, and physics and chemistry, and still trained in biology. And it's when you mix these disciplines that you begin to devise new technologies, and now we have technologies that are so much more sensitive and so much more rapid that the analysis that would take us was either impossible 20 years ago or would have taken us months and months and months to do can now be done in a matter of hours, if not less. So really the speed at which we can generate information is remarkably reduced. Now we still have to analyze it and we have to make sense of it, and that still takes time, and I think we still have to use our brains to make sense of this information that we're gathering.
So it's more or less like technique is even more progress than you are able to analyze things.
Well, certainly I should say that, and people will comment on this, is that the data that we are generating is humongous. If it hadn't been for computational progress, we'd be nowhere in the analysis. But I still maintain that in the end, it takes the human brain and creativity to make sense of all of this and move the field forward.
Ja, also Roberto bestätigt gerade nochmal, dass es wirklich eine große Entwicklung, einen großen Fortschritt in der Technik in den letzten Jahren gab und dass man dadurch auch viel mehr Möglichkeiten für Analyse hat und auch eine viel größere Vielfalt entdeckt hat. Einfach auch durch die Kombination von verschiedenen Disziplinen wie Physik, Chemie und Bioinformatik kann man riesige Datenmengen generieren, die man aber natürlich auch noch analysieren muss. Und ja, diese Techniken sind häufig auch viel empfindlicher und viel schneller. Das heißt, heutzutage kann man Sachen untersuchen, die vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht möglich gewesen wären oder die einfach Ewigkeiten gedauert hätten. Er betont aber, dass man immer noch den Kopf benutzen muss. Also man muss immer noch gucken, was ist denn sinnvoll zu untersuchen und was kann ich mit dieser neuen Technik jetzt auch Sinnvolles anfangen.
Thank you, Mr. Calder.
Thank you very much.